Ist ganz ungewohnt hier so ohne Mikro, ja? Muss man erstmal vorher mit den Händen jetzt, ja? Wir haben als Gemeinderat gesagt, dass wir den November über noch die Thematik ein weiches Herz noch vertiefen wollen hier im Gottesdienst. Und weiches Herz ist eine gefährliche Sache. Es ist in Freundschaften, du hast es bestimmt schon erlebt, dass du dein Vertrauen gegeben hast, offen gewesen bist und wurdest verletzt. Sünde hat Schmerzen hinterlassen. Oder wir kennen den Spruch von Salomon, Hoffnung, die sich verzögert, ängstigt das Herz. Vielleicht hast du Träume gehabt, Visionen gehabt über Dinge, die du erreichen möchtest mit deinem Leben, mit Familie oder mit dieser Gemeinde. Und die Hoffnung verzögert sich. Und es macht was mit dem Herzen. Es geht nicht spurlos an uns vorbei, wenn sich Hoffnung verzögert. Ich möchte heute dir Gelegenheit geben, die Punkte für dich zu identifizieren, wo du spürst, da ist etwas, was mein Herz bedroht. Da ist vielleicht noch eine Verhärtung. Da ist vielleicht eine Angst, eine verzögerte Hoffnung in mir. Und ich möchte dich bitten, wenn dir ein Gedanke kommt während der Predigt, dann schreib ihn auf und behalte ihn für dich in deinem Gebet mit Gott, dass du bei den nächsten Wochen die Möglichkeit hast, diese Sache anzugehen und diesen Knoten zu lösen. Vielleicht sind es Verhärtungen in deinem Herzen dir selbst gegenüber. Vielleicht fühlst du dich so, ach, in dem Bereich, da werde ich nie umkehren können. Das schaffe ich ohnehin nicht. Gott hat mich nun mal so gemacht, ich bin nun mal so, das wird sich nie ändern. Pech gehabt. Vielleicht fühlst du diese Verhärtung einer nahestehenden Person, einem Freund oder einer Freundin gegenüber. Die wird sich nie ändern. Der wird sich nie ändern. Der will ja gar nicht zuhören. Mit dem kann man ja auch gar nicht reden darüber. Der flippt ja gleich aus. Hat übrigens vor kurzem jemand zu mir gesagt, ja, dass er Sorge hat, Dinge bei mir anzusprechen, weil ich dann gleich ausflippe. Hat mich ganz schön geschnitten. Ja. Vielleicht hast du eine Verhärtung deinem Bibelkreis gegenüber. Dass du fühlst, Mensch, das nimmt so viel Zeit in Anspruch, da jede Woche treffen und das bringt mir irgendwie auch nichts so richtig. Vielleicht hast du da was, was du lösen musst. Verhärtung der Gemeinde gegenüber. Vielleicht fühlst du dich so, jetzt wo es gerade ein bisschen aufwärts ging, jetzt wird es Gott krank. Jetzt geht's wieder bergab. Oder du fühlst dich so umgekehrt, dass die Leitung weiß ja sowieso nicht, was los ist bei mir in meinem Leben. Die trifft ja sowieso nicht das Bedürfnis von dem, was mich wirklich beschäftigt. Vielleicht ist da was. Vielleicht ist es eine Verhärtung im Großen sogar, im Christentum gegenüber. Ach, das ist so missionarisch, das Christentum. Oder Verhärtung allgemein dem Glauben gegenüber. Glauben engt das klare Denken ein. Oder eine Verhärtung Gott gegenüber. Gott interessiert sich nicht für mich. Er quält mich. All das, was ich euch gerade gesagt habe, das sind keine fiktiven Beispiele. Das sind alles Dinge, die entweder in meinem eigenen Kopf schon gewesen sind oder die ich vorhin aus Gesprächen mit Geschwistern gehört habe. Das sind alles reale Sachen. Die sind da. Und wenn man sie einfach nur wegdrängt, gehen sie dadurch nicht weg. Aber wenn wir sie ans Licht bringen, dann hat Gott eine Chance, Heilung reinzubringen. Jedes dieser Themen ist eine tiefere Betrachtung wert. Und wir können natürlich jetzt heute nicht die ganzen Ursachen davon erforschen. Ne? Dafür ist alles viel zu komplex. Aber ich möchte heute den Grundstein dafür legen, dass du von diesen äußeren Umständen die Auswirkungen auf dein Herz betrachtest. Wir haben keine Kontrolle darüber, wie lange sich unsere Hoffnung auf Jesus Wiederkehr noch verzögert. Vielleicht lässt er sich nochmal 2000 Jahre Zeit, aber vielleicht auch schon heute Nachmittag, dass sich der Himmel öffnet, die Posaune erschallt und wir zu ihm gerufen werden. So, wir können es nicht beeinflussen, wie lange die Dinge dauern, aber wir können beeinflussen, was sie mit unserem Herzen machen. Und ich möchte mal da anknüpfen, wo Scott vor 3-4 Wochen aufgehört hat. Er hat die Geschichte berichtet von Nathan und David. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal einklinken und bitte euch aufzuschlagen im 1. Samuel Kapitel 16. Manchmal ist schnell, gerade in unserer heutigen Zeit, wo viel Psychologie schon erforscht ist, wie der Mensch funktioniert, kann man es schnell als eine Ausrede nutzen. Ja, ich bin halt so aufgewachsen. Ich habe halt diese und jene Prägung. Und das ist auch so. Wir haben bestimmte Prägungen. Wir haben einen bestimmten Rucksack mitbekommen durch unsere Eltern, durch unsere Vergangenheit. Aber wir haben trotzdem noch einen freien Willen. Wir können uns trotzdem noch in eine bestimmte Richtung verändern. Und David ist für mich ein perfektes Beispiel dafür. Wenn du im 1. Samuel 16 mit mir im Vers 4 liest, ist die Geschichte von Davids Berufung. Geht folgendermaßen los. Samuel tat, was der Herr befohlen hatte. Als er nach Bethlehem kam, gingen ihm die Ältesten der Stadt zitternd entgegen und fragten, bedeutet dein Kommen Frieden? Er antwortete, Frieden. Ich bin gekommen, um den Herrn ein Schlachtopfer darzubringen. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Dann heiligte er Isai, das war der Vater von David, und seine Söhne und lud sie zum Opfer ein. Als sie kamen und er den Eliab sah, dachte er, gewiss steht nun vor dem Herrn sein Gesalbter. Der Herr aber sagte zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und seine stattliche Gestalt, denn ich habe ihn verworfen. Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz. Nun rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel treten. Dieser sagte, auch ihn hat der Herr nicht erwählt. Isai ließ Shimma kommen. Samuel sagte, auch ihn hat der Herr nicht erwählt. So ließ Isai 7 seiner Söhne vor Samuel treten. Aber Samuel sagte zu Isai, dieser hat der Herr nicht erwählt. Und er fragte Isai, sind das alle deine Söhne? Er antwortete, der Jüngste fehlt noch, aber der hütet gerade die Schafe. Die Haltung, mit der David in seiner Jugend konfrontiert war, war die eines Vaters, der nicht an ihn geglaubt hat. David hatte einen Vater, der ihn zu den Schafen geschickt hat. Und die ehrenvollen Aufgaben mit dem Vater zusammen, die haben die anderen Söhne erledigt. Und erst recht, wenn es darum ging, wer eventuell der neue Gesalbte, der neue König sein könnte, da kam doch David nicht in Betracht. Und du kannst dir vorstellen, wie es ist, als Mann in so einem Umfeld aufzuwachsen, wo du mit einem Vater konfrontiert bist, der dich so etwas spüren lässt. Das war bestimmt nicht die einzige Gelegenheit, wo David damit konfrontiert war, dass sein Vater nicht an ihn geglaubt hat. Und David hätte allen Hintergrund gehabt für ein hartes Herz. Niemand glaubt an mich, ich bin ja sowieso immer der letzte Loser. Aber er hat mit seinem Gott dagegen gerungen. Er hat mit seinem Gott dadurch gekämpft. Später, die ganzen Situationen mit Saulus. Er gibt sein ganzes Herz für Saulus. Er spielt ihm auf der Harfe. Er ist ihm wirklich ein treuer Gefolgsmann. Er besingt für Saulus den Goliath. Ja? Und Saulus, wie dankt er ihm das? Schmeißt einen Speer nach ihm, will ihn töten, ist eifersüchtig. Und auch das hätte Davids Herz weiter verhärten können. Er hätte wieder jede Gelegenheit, jeden Grund gehabt, zu sagen, ich vertraue nicht mehr. Hier glaubt sowieso keiner an mich, die wollen sowieso mir alle nichts Gutes. Ich mache jetzt mein Ding. Aber David hat nicht auf die Umstände als Lehrmeister gehört. Er hat sich einen anderen Lehrmeister ausgesucht. Und was daraus kommt, wenn man sich Gott als Lehrmeister raussucht, das lesen wir beispielsweise im 2. Samuel, Kapitel 9. Es ist Jahre später, David ist inzwischen tatsächlich König von Israel. Zweiter Samuel, Kapitel 9, Verse 1 bis 7. David sagte, Gibt es noch jemand, der vom Haus Saul übrig geblieben ist? Kurze Vorgeschichte dazu noch. Es war üblich zur damaligen Zeit, wenn ein König neu an die Macht gekommen ist, der aus einem anderen Geschlecht stammte, dass er die Nachkommen des alten Königs, die wurden aus dem Weg geräumt. Und dementsprechend, wenn David so eine Frage stellt, gibt es noch jemand, der vom Haus Saul übrig geblieben ist, dann haben die Leute, die diese Frage gehört haben, erstmal eine andere Motivation dahinter vermutet. Ja. So, aber David sagt, ich will ihn um Jonathans Willen eine Huld erweisen. Zum Haus Sauls gehörte ein Knecht namens Ziba. Man rief ihn zu David und der König fragte ihn, bist du Ziba? Er antwortete, ja, dein Knecht. Der König fragte ihn, ist vom Haus Sauls niemand mehr im Leben, dass ich ihm göttliche Huld erweisen könnte? Und Ziba antwortete dem König, es gibt einen Sohn Jonathans, der an beiden Füßen gelähmt ist. Der König sagte zu ihm, wo ist er? Ziba antwortete dem König, er lebt jetzt im Hause Machias, des Sohnes Amir, im Lo-Dabar. Da schickte der König David hin und ließ ihn aus dem Haus Machias, des Sohnes Amirs, in Lo-Dabar holen. Als Mirebal, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David kam, warf er sich vor ihm auf sein Gesicht und huldigte ihm. David sagte, Mirebal. Er antwortete, hier ist dein Knecht. David sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will dir um deines Vaters Jonathans willen eine Huld erweisen. Ich gebe dir alle Felder deines Großvaters Saul zurück und du sollst immer an meinem Tisch essen. So reagiert jemand mit einem extrem weichen Herzen. David hat keine Angst davor, dass dieser Nachkomme Sauls, der einen berechtigten Anspruch auf den Thron hätte, ihn wieder wegstoßen wird. Er vertraut ihm, er holt ihn sogar an seinen Tisch und er gibt ihm die Ländereien von seinem Großvater Saul wieder. Das ist jemand, der angstfrei leben kann, mit einem weichen Herzen in Bezug auf Beziehungen, egal wie oft er enttäuscht wurde. Und ein weiches Herz bedeutet leider nicht ein sündenfreies Herz, weil ein Kapitel später passiert die ganze Geschichte mit Bathsheba. Aber das war nicht, wonach Gott gesucht hat. Gott hat nicht nach einem sündenfreien Herzen gesucht. Gott hat nach diesem weichen Herzen gesucht. Und darum haben wir am Anfang bei Davids Berufung gelesen, dass Gott eben nicht auf das, was außen schaut, sondern Gott schaut, was im Herzen drin ist. Danach passieren noch weiter viele schreckliche Dinge in Davids Leben. Sein eigener Sohn Amnon vergewaltigt seine Schwester, also die Tochter von David. Und ein anderer Sohn von David tötet darum wieder den Amnon, um Rache zu nehmen. Schreckliche Dinge, denen David damit konfrontiert ist. Überleg dir mal, was das passiert, wenn du eine Familie hast, wo du deine Kinder sowas machen. Ich kenne Geschwister in Amerika, sehr enge Geschwister, sehr liebe Geschwister. Ihr Sohn hat mal jemand umgebracht. Und es ist total heftig, damit umzugehen, mit so einer Last, auch mit so einer Schuld. Was habe ich als Vater falsch gemacht, dass meine Kinder sowas tun, dass meine Kinder so einen Weg gehen? Und es kann das Herz verhärten, weil man sich dann so fühlt, so, oh, ich habe doch eigentlich immer mein Herz gegeben, ich habe doch Gott immer geliebt, wir haben doch alles richtig gemacht. Ne, zumindest nach unserem besten Wissen und Gewissen, warum? Und es ist eine unglaubliche Anfechtung auf das Herz, wenn sowas geschieht. Und für David, dass sein Sohn seine Schwester vergewaltigt und ein anderer Sohn den dann umbringt, ist so unfassbar eigentlich, mit was David da konfrontiert gewesen ist. Aber David ringt mit Gott durch und er behält sein weiches Herz. Und die Psalmen, die wir heute lesen und die Gott für uns überliefert hat, die Zeugen von diesem Kampf. Und ich finde es so, für mich ist das immer wieder ein Geschenk, in dem Psalm lesen zu dürfen und mich mit Davids Herzen zu verbinden und die Gebete von David auch zu meinen Gebeten zu machen, weil ich einfach so inspiriert bin von ihm, wie er es wirklich geschafft hat, durch diese Dinge durchzugehen. Wie wir gelesen haben, denn nicht sieht der Herr auf das, worauf der Mensch sieht. Ein Mensch sieht, auf was vor Augen ist. Der Herr sieht das Herz an. So viel zum Thema David. Es gibt noch andere Helden in der Bibel, deren weiches Herz mich beeindruckt. Und einer dieser Helden ist Paulus. Schlagt mal auf im 2. Korinther, Kapitel 1. Und achtet mal darauf, wie Paulus die Korinther begrüßt, wenn ich euch das hier vorlese. Paulus, durch Gottes Willen Apostel Christi Jesu und der Bruder Timotheus an die Kirche Gottes, die in Korinth ist, und an alle Heiligen in ganz Achaia. Gnade sei euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Er bezeichnet sie als Gottes Gemeinde. Das ist vielleicht für dich, klingt das nicht so besonders aufregend, weil du das schon öfter gelesen hast. Aber so, wie die Korinther drauf gewesen sind und was bei denen alles los gewesen ist in der Gemeinde, ist es schon auch ein Statement zu sagen, das ist Gottes Gemeinde. Paulus hätte auch hingehen können, also, ihr kennt den Brief und ihr wisst, was da alles los war. Da hat ein Sohn mit der Frau von seinem Vater geschlafen. Die haben Paulus vorgeworfen, dass er sprunghaft ist, dass er fleischlich ist. Das haben sie Paulus vorgeworfen. Und das sind alles die Sachen, die Paulus gehört hatte und auf deren Basis er diesen Brief jetzt schreibt. Ja, und die Anklagen waren noch weiter, dass er ein Schwächling wäre, haben sie ihm vorgeworfen. Kapitel 10, Vers 10, dass er nicht reden kann. Im Kapitel 12, Vers 14, dass es ihm nur ums Geld geht. Ja? Ich meine, das musst du dir alles anhören, als Paulus, ja, der schon gesteinigt wurde, der wirklich alles aufgegeben hat für die Nachfolge von Jesus, um den Menschen das Evangelium zu bringen. Und diese ganzen Beleidigungen und Vorwürfe, und dann reagierst du jetzt darauf mit einem Brief, und so beginnt dieser Brief. Gnade sei euch von Gott und Friede von Gott, die Gemeinde Gottes, die Heiligen. Ne? Also das ist ein Mann mit einem weichen Herzen. Der hat sich durch diese ganzen Verletzungen und Anfeindungen nicht in die Irre führen lassen. Der hat sich sein Herz nicht hart machen lassen. Der hat es irgendwie geschafft, mit seinem Gott da durchzugehen. Und ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Letztes Wochenende bin ich auf so einem sogenannten Charakterwochenende gewesen. Und es sollte dazu dienen, christlichen Männern mal ein bisschen mehr Pep zu verleihen, sage ich jetzt mal so. Ja. Es war unglaublich hart. Ja. Also es war definitiv die härteste Zeit in meinem Leben, körperlich. Und ein Element war eine extrem lange Wanderung. Es ging über 18 Stunden, berghoch, bergrunter. Wir hatten keine Uhr, wir hatten keine Handys, deswegen konnten wir nicht nachvollziehen, wie lange es noch dauert und wie lange wir noch laufen müssen. Aber eine Sache, die ich auf dieser Tour gelernt habe, war, du musst einfach durchhalten. Du musst einfach durchhalten. Es ging immer so Etappen. Wir hatten so 9 Routen, die wir ablaufen mussten. Und ich wusste immer, irgendwann ist diese Route zu Ende. Und es hörte eben nicht auf. Ne? Du machst einen Schritt nach dem anderen. Und wir waren teilweise, war ich dann so müde, ich bin beim Laufen eingeschlafen. Ne? Also während immer den Stöcken und dann zur Seite und dann wieder. Ne? Nach 18 Stunden bist du einfach fertig. Ja? Aber ganz ehrlich, diese körperlichen Qualen, sage ich jetzt mal, ist lächerlich, ne, zur Bibel, aber für mich war es Qualen, die haben mir geholfen, diesen seelischen Schmerz, den ich so oft empfinde, wenn eben Hoffnung sich verzögert, wenn Enttäuschungen da sind, den zu verarbeiten. Und dieses Bild, einfach immer wieder einen Schritt nach dem anderen und bloß nicht über morgen nachdenken, dass es morgen vielleicht so weitergehen könnte, sondern einfach nur einen Schritt nach dem anderen bis zur nächsten Station. Das ist, was mich da letztlich durchgebracht hat. Aus unserem Team, es waren insgesamt 100 Männer und verteilt auf 10 Teams, Aus unserem Team haben 3 schon nach der ersten Nacht aufgehört und dann nochmal 3 am nächsten Tag. Also wir waren zu 4 dann noch am Ende. Ja. Aber die, die durchgehalten haben, waren einfach ein Schritt nach dem anderen, wie es geht. Einfach mit der Kraft, die du jetzt noch hast, machst du den nächsten Schritt und dann noch einen Schritt. Und ich weiß nicht genau, ob das jetzt das Allheilmittel ist. Ja. Aber ich glaube, dass es tatsächlich oft in unserem Leben darum geht, durchzuhalten. Einfach durchzuhalten. Irgendwann kommt eine andere Phase in deinem Leben. Und auch wenn du dir das jetzt nicht vorstellen kannst, es kommt eine andere Phase. Das ist in deinem persönlichen Leben so, das ist mit der Gemeinde so, das ist sogar mit der ganzen Menschheit so. Die Menschheit hat immer wieder diese Auf und Abs, Mittelalter und Renaissance und wie auch immer. Ne? Und deswegen darf uns das auch nicht erschrecken, weil manchmal fühlt man sich jetzt so, oh, das ist alles am Absteigen. Ne? Krise, Finanzkrise, alles bricht zusammen. Ne? Vielleicht ist es so, aber das dazu. Das ist einfach der natürliche Zyklus im Leben, sind einfach Auf und Abs. Ja? Okay, das hatte ich gar nicht auf meinen Notizen, aber trotzdem wichtig. Der wichtigste Punkt und letzte Punkt. Jesus hat ein weiches Herz zu dir. In Matthäus 26. Matthäus 26, Vers 36. Darauf kam Jesus mit den Jüngern zu einem Grundstück, das man Gethsemane nennt, und sagte zu ihnen: Setzt euch und wartet hier, während ich dort bete. Und er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit sich. Da ergriff ihn Angst und Traurigkeit, und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein Stück weiter, warf sich zu Boden und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus: Konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging zum zweiten Mal weg und betete: Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille. Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen. Und er ging wieder von ihnen weg und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. Danach kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen: Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn den Sündern ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Sehe, der Verräter, der mich ausliefert, ist da. Ich lese noch weiter bis 56. Während er noch redete, kam Judas, einer der 12, mit einer großen Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den hohen Priestern und Ältesten des Volkes geschickt worden. Der Verräter hatte ihnen ein Zeichen verabredet und gesagt: Der, den ich küssen werde, der ist's. Nehmt ihn fest. Sogleich ging er auf Jesus zu und sagte: Sei gegrüßt, Rabbi. Und er küsste ihn. Jesus erwiderte ihm: Freund, Freund, dazu bist du gekommen. Da gingen sie auf Jesus zu, ergriffen ihn und nahmen ihn fest. Doch einer von den Begleitern Jesu zog sein Schwert und schlug auf den Diener des Hohepriesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. Da sagte Jesus zu ihm: Steck dein Schwert in die Scheide, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder glaubst du nicht, mein Vater würde mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schicken, wenn ich ihn darum bitte? Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, nach der es so geschehen muss? Darauf sagte Jesus zu den Männern: Wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppel ausgezogen, um mich festzunehmen. Tag für Tag saß ich im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht verhaftet. Das alles aber ist geschehen, damit die Schriften der Propheten in Erfüllung gehen. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Wie ist der Kontext? Der letzte Abend von Jesus. Sie feiern das Abendmahl zusammen. Er kündigt den Verrat von Judas an,
mit den Bissen. Der König Petrus zählt seine Verleumdung an. Er sagt, heute Abend wirst du mich dreimal verleugnen. Und es muss spät sein an diesem Abend, weil sie hatten das Abendmahl, dann gehen sie raus nach Gethsemane, beten. Und die Jünger sind schon so müde, dass sie beim Gebet einschlafen. So wie ich bei der Wanderung. Das heißt, Jesus war auch müde. Und ich weiß, mein Herz hat die größte Anfechtung, hart zu werden, wenn ich müde bin. Wenn ich müde bin, hungrig bin und dann vielleicht noch irgendwie Schmerzen habe, dann kannst du mich vergessen. Und genau in der Situation befand sich hier Jesus. Er war genauso müde wie die anderen. Es war nicht, dass er der Supermensch war, der keinen Schlaf brauchte. Und es sind diese emotionalen Schmerzen, die ihm wehgetan haben. Der Verrat von Judas, der Verrat oder der ankommende Verleumdung von Petrus, das musste er verarbeiten. Das ging an Jesus auch nicht spurlos vorbei. Und dann finde ich das umso bedeutsamer, dass Jesus auch in diesem Moment noch absolute Macht hat. Wenn ich in diesen Situationen bin und mein Fleisch will raus, dann benutze ich häufig Worte, also wenn ich mich streite, auch mit jemandem, der mir sehr lieb ist, benutze ich häufig Worte, wo ich weiß, die haben am meisten Macht, um die Situation jetzt zu verändern. Und das sind häufig verletzende Worte. Jesus hat hier alle Macht, um aus dieser Situation rauszukommen. 12 Legionen Engel. Eine Legion, damals eine römische Legion, 6.000 Mann, mindestens, eher größer. Mindestens 6.000 Mann. Und wir wissen, wir reden hier nicht von Männern, von Soldaten, sondern wir reden hier von Engeln. Und von Engeln wiederum wissen wir, dass der eine Engel in einer Schlacht 185.000 ausgebildete Soldaten weggefegt hat. Im Jesaja beschrieben. Ein Engel, 185.000 Soldaten. Eine Legion Engel, über 1 Milliarde Soldaten, die Jesus problemlos hätte wegfegen können in diesem Moment. Das sind ungefähr 3-mal so viele Menschen, wie zu der Zeit auf der ganzen Erde gelebt haben. Und Jesus sagt, könnte ich meinen Vater nicht um mehr als 12 Legionen Engel bitten? 12 Legionen. Da reden wir über 13 Milliarden Soldaten, die mit einem Wimpernschlag weg wären, wenn Jesus auch nur mit dem Finger schnipst, nur mit den Augen zuckt, wenn nur ein Gedanke in seinem Kopf gewesen wäre, Schluss jetzt, wäre Schluss gewesen. Die ganze Menschheit wäre ausradiert mit einem Mal. Ist für ihn kein Problem. Für den, der mit einem Wort Sturm stillt, der kann auch mit einem Wort die ganze Menschheit ausradieren. Das war in Jesus seiner Hand in Gethsemane. Er war nicht der Schwächling, wie er manchmal in Filmen gezeigt wird, wo man denkt, oh je, der Arme, er tut mir so leid. Warum haben sie ihm denn das angetan? Nee. Das ist genau das Gegenteil der Fall. Jesus hat sich ganz bewusst für diesen Weg entschieden. Und wenn er nur in einer Sekunde anders gewollt hätte, dann wäre es anders gekommen. Er ist für dich diesen Weg ganz bewusst gegangen. Ich fand es schön, wie Sabine das in der Begrüßung auf den Punkt gebracht hat, dass Gott wirklich Freude hat an der Beziehung mit uns. Weil das ist tatsächlich, warum Gott uns geschaffen hat. Und ich glaube, die Kraft, die Jesus geholt hat, die er irgendwie geschöpft hat in diesem Moment, eben nicht diese 12 Legionen Engel zu holen und dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Diese Kraft war auch aus der Vorfreude auf die Beziehung mit dir, mit dir, mit dir. Diese Vorfreude, dass er wusste, eines Tages wird sich Massoud zu mir bekennen. Und diese Vorfreude hat ihn motiviert zu sagen, ich gehe diesen harten Weg zu Ende. Ich muss nicht. Ich muss überhaupt nicht. Ich könnte sofort ein Ende machen hier. Aber ich gehe es zu Ende, weil er dich vor Augen gehabt hat in diesem Moment. Und das ist eine Kraft, die unsere Herzen immer wieder weich machen kann. Diese Liebe von Jesus zu spüren, das kann dir die Kraft geben, den Weg zu Ende zu gehen, wenn die Verletzungen auf dich einprasseln, wenn die Müdigkeit auf dich einprasselt, die Schmerzen und die Enttäuschung auf dich einprasseln. Dann kann diese Liebe von Jesus dir die Kraft geben, da den nächsten Schritt zu gehen. Und noch den nächsten, und noch den nächsten Schritt. Wie wird es jetzt weitergehen? Ich ermutige dich, darüber nachzudenken, was sind die Bereiche in meinem Leben, wo eine Verhärtung da ist. Die Lösung wird nicht jetzt durch eine Predigt kommen. Die wird auch nicht durch unsere Predigtenreihe kommen, das ist schon klar. Aber Gott kann das benutzen, um in deinem Leben wieder was aufzubrechen, was Neues zu schaffen. Etwas, was jetzt noch nicht da ist, aber was wachsen wird. Mein Ziel für heute war es, in deinem Herzen diese Sehnsucht nach einem weichen Herzen wieder zu erwecken. Die Hoffnung zu geben, dass ein weiches Herz möglich ist, egal was du erlebt hast, egal was dein Hintergrund ist, ein weiches Herz ist möglich. Und dir bei der Entscheidung zu helfen, Licht da reinzulassen in dein Herzen. Weil nur wo Licht reinkommt, da ist Heilung möglich. Es gab am Ende von diesem Sonntag, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich mache es jetzt einfach mal, gab es eine Situation, wir haben dann so, alle, die durchgehalten haben, die haben dann so eine kleine Ehrung da bekommen, ne, so ein schönes Shirt. Und das war ganz interessant, weil der das angekündigt hat, der meinte dann so, jetzt kommen mal bitte alle nach vorne, die von Anfang bis Ende durchgehalten haben, die wirklich jede Aktion mitgemacht haben, die keine Abkürzung gegangen sind und ne, so. Und auf einmal waren auch drei Leute mit vorne, wo ich genau wusste, die Jungs haben mir heute Morgen noch erzählt, sie sind raus. Heute Morgen haben sie mir noch erzählt, nee, und die sind auch schlafen geblieben, ne? Die waren dann den ganzen Vormittag im Zelt, ne? Und während wir da uns unser Frühstück erkämpft haben. Und auf einmal kommen die da mit nach vorne und wollen sich da ihr Shirt abholen. Und ich so, grummel, ne? So richtig, ne? Kann ja nicht wahr sein und so. Aber irgendwie dachte ich schon, ah ja, okay, Gott ist gnädig, na, hältst du mal deinen Mund, ne? So, aber dann hat der das da veranstaltet hat, meinte dann, okay, und jetzt bitte ich alle nach vorne, die eine Abkürzung gegangen sind. Alle, die nicht den ganzen Weg gegangen sind. Ne? Und dann kamen auf einmal Leute vor, nochmal ganz andere. Und dann hat er die so hervorgehoben. Er hat gesagt, wisst ihr was? Eigentlich geht keiner den ganzen Weg. Wir alle suchen immer wieder Abkürzungen. Ne? Jeder nimmt diese Abkürzung an dem einen oder anderen Moment. Und ich schätze euch für euren Mut umso sehr. Und weil ihr das hier bekannt habt, kriegt ihr erst recht dieses T-Shirt. Und dann haben natürlich dieses T-Shirt und dann oh, und haben alle applaudiert und so. Und dann waren das eigentlich die wahren Helden in dem Moment. Das waren die wahren Helden, die gesagt haben, nee, ich habe eigentlich versagt. Ich habe es eigentlich nicht verdient. Ich darf dieses T-Shirt eigentlich nicht bekommen. Ne? Aber weil sie dazu gestanden haben, weil sie gesagt haben, hier, so ist es nun mal, ich bin. Ne? Und dann trotzdem von Gott, so ist Gott. Ne? Gott will nicht billige Gnade. Gott ist nicht so, dass er sagt, hier, nimm sich mal jemand aus der Tüte raus, sein T-Shirt und gut ist, ne? Nee. Gott will schon, dass es eine kostbare Gnade bleibt, dass es wirklich um was geht. Aber wenn wir bereit sind, offen zu sein, zu bekennen, dann tut er auch seinen Teil und dann kriegen wir alle unser T-Shirt. So wie von mir. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag.